SWR Kultur Hörbuch. Von dieser Welt von James Baldwin. Es liest Vanya Müß. Folge 9.
Teil 3. Die Tenne. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen mit meinen Augen. Then I buckled up my shoes and I started. Er wusste, ohne zu wissen, wie es passiert war, dass er auf dem Boden lag, auf dem staubigen Boden vor dem Altar, den Elisha und er sauber gemacht hatten. Und er wusste, dass über ihm das gelbe Licht brannte, das er selbst angeknipst hatte. Staub steckte ihm in der Nase, stechend und beißend, und die Füße der Gläubigen, die den Boden unter ihm zum Beben brachten, wirbelten kleine Staubwolken auf, die ihm die Zunge belegten. Er hörte ihre Rufe, so weit weg, so hoch über sich, so hoch könnte er niemals aufsteigen. Er war wie ein Fels, der Körper eines Toten, ein sterbender Vogel aus entsetzlicher Höhe herabgefallen, wie etwas, das von sich aus nicht mehr die Kraft besaß, sich zu wenden. Und etwas regte sich in Johns Körper, das nicht John war. Etwas war in ihn eingedrungen, hatte ihn entwürdigt und besetzt. Diese Kraft hatte John in den Kopf oder ins Herz getroffen und auf einen Streich, indem sie ihn ganz und gar mit einer Qual erfüllte, die er sich niemals hätte vorstellen können und sicher nicht aushalten und selbst jetzt noch nicht fassen konnte, geöffnet, mittendurch aufgeknackt wie Holz unter einer Axt, wie brechendes Gestein, hatte ihn auf einen Streich mitgerissen und hingestreckt, so dass John nicht die Wunde spürte, sondern nur den Schmerz, nicht den Fall, sondern nur die Furcht. Und so lag er nun da, hilflos, schreiend, am Grund der Finsternis. Er wollte aufstehen. Eine hämische Stimme verlangte, er solle aufstehen. Und zugleich wollte er dieses Gotteshaus verlassen und hinausgehen in die Welt. Er wollte der Stimme gehorchen, der einzigen Stimme, die zu ihm sprach. Er wollte ihr versichern, dass er schon aufstehen werde und nur noch einen Moment liegen bleiben nach diesem fürchterlichen Fall, um Atem zu schöpfen. Da merkte er, dass er gar nicht aufstehen konnte. Etwas war mit seinen Armen, mit seinen Beinen, mit seinen Füßen passiert. Etwas war mit John passiert. Er schrie erneut auf vor Schreck und Bestürzung und spürte dann, wie er sich doch bewegte. Nicht hinauf zum Licht, sondern weiter hinab. Dass ihm schlecht wurde im Gedärm und seine Lenden sich verkrampften. Er spürte, wie er sich über den staubigen Boden wälzte, immer und immer wieder, wie angestupst von Gottes Zeh. Vom Staub musste er husten und würgen. Während er sich wälzte, geriet die Erde ins Wanken, wurde aus dem All das schiere Nichts, wurden Ordnung, Gleichgewicht und Zeit zum Hohn. Nichts blieb. Alles wurde von Chaos verschluckt. Und war es das? Wollte Johns verängstigte Seele wissen. Was ist das? Aber vergebens. Er blieb ohne Antwort. Allein die hämische Stimme verlangte erneut, dass er sich von dem dreckigen Boden erhebe, wenn er nicht werden wolle wie all die anderen Nigger. Einen Augenblick ließen die Qualen nach, so wie Wasser sich kurz zurückzieht, um erneut auf den Felsen aufzuschlagen. Er wusste, dass sie nur nachließen, um zurückzukehren. Mit dem Gesicht zum staubigen Boden hustete und schluchzte er vor dem Altar. Und noch immer ging es abwärts, weiter und weiter weg von der Freude, dem Gesang, dem Licht über ihm. Er bemühte sich aber so verzweifelt, den Augenblick vor dem Fall, vor seiner Verwandlung zurückzurufen. Die tiefe Finsternis bietet keinen Ausgangspunkt, hat keinen Anfang und kein Ende. Ihn gleichsam einzufangen und festzuhalten in seiner Hand. Doch auch dieser Augenblick war in der Finsternis verschlossen, war stumm und zeigte sich nicht. John erinnerte sich nur an das Kreuz. Er hatte sich wieder umgedreht, um vor dem Altar zu knien mit dem Gesicht zum goldenen Kreuz. Und der Heilige Geist sprach, schien zu sagen, als John die plötzlich riesengroße Inschrift auf dem Kreuz entzifferte, »Jesus rettet«. Voller Bitterkeit und dem Bedürfnis zu fluchen hatte er sie angestarrt. Und da hatte der Geist gesprochen, in ihm gesprochen. Ja, Elisha hatte vom Boden aus geredet und sein Vater hatte stumm hinter ihm gestanden. Eine zarte Sehnsucht nach dem heiligen Elisha hatte sich in seinem Herzen geregt. Das Verlangen, scharf und gefährlich wie ein blitzendes Messer, sich Elishas Körper zu bemächtigen, dort zu liegen, wo Elisha lag, in Zungen zu reden wie Elisha und mit derselben Kraft, um seinen Vater zu bestürzen. Aber auch das war nicht der Augenblick gewesen. Er kam noch nicht weiter in seiner Erinnerung. Das Geheimnis, die Wände, der bodenlose Fall lagen weiter zurück, in der Finsternis. Als er seinen Vater verflucht hatte und Elisha zu lieben begann. Selbst da hatte er geweint. Selbst da war der Augenblick bereits verstrichen, stand er bereits im Bann, war gefällt worden und fiel hinab. Ah, hinab! Aber warum? Wohin? Auf den Grund des Meeres, in den Schoß der Erde, ins Herz des glühenden Ofens? In einen Kerker unter der Hölle, in einen Wahnsinn lauter als das Grab? Welcher Posaunenschall würde ihn wecken? Welche Hand würde ihn aufheben? Als er nochmals getroffen wurde und nochmals schrie, aus einer Kehle wie brennende Asche, als er sich nochmals wälzte und sein Körper an ihm hing wie eine nutzlose Last, ein schwerer, verwesender Kadaver, da wusste er, wenn er nicht aufgehoben wurde, käme er niemals hoch. Sein Vater, seine Mutter, seine Tante, Elisha, alle waren hoch über ihm, warteten und beobachteten seine Qualen im Abgrund. Sie beugten sich über das goldene Geländer, hinter ihnen Gesang, um sie herum Licht, mit Tränen vielleicht für John, der so früh schon gefällt war. Sie konnten ihm nicht mehr helfen. Nichts konnte ihm jetzt noch helfen. Er kämpfte darum, aufzustehen und ihnen zu begegnen. Er wünschte sich Flügel, um hinaufzufliegen und ihnen am Morgen zu begegnen, jenem Morgen, in dem sie standen. Doch dadurch kämpfte er sich nur noch weiter hinab. Seine Schreie drangen nicht nach oben, sondern hallten in seinem Schädel wieder. Aber er wusste, dass sie da waren, obwohl er kaum ihre Gesichter sah. Er spürte, wie sie sich bewegten. Jede Bewegung erzeugte ein Zittern, ein Staunen, einen Schrecken im Herzen der Finsternis, in der er lag. Er konnte nicht erkennen, ob sie ihn so leidenschaftlich bei sich haben wollten, wie er hinauf wollte. Vielleicht halfen sie ihm nicht, weil es ihnen egal war, weil sie ihn nicht liebten. Da kehrte sein Vater zu ihm zurück, in Johns neuem, niederem Zustand, und John dachte, aber nur ganz kurz, sein Vater sei gekommen, um ihm zu helfen. In der Stille dann, die das Nichts ausfüllte, sah John seinen Vater an. Das Gesicht seines Vaters war schwarz, wie die traurige, ewige Nacht. Doch darin loderte ein Feuer, ein ewiges Feuer in einer ewigen Nacht. John zitterte, weil das Feuer ihn nicht wärmte. Er zitterte und konnte seinen Blick nicht abwenden. Ein Wind zog über ihn und sagte, »Alle, die die Lüge lieben und tun.« Nun das, »Alle, die die Lüge lieben und tun.« Und John wusste, dass er aus der heiligen, der jauchzenden, der mit Blut reingewaschenen Gemeinde ausgestoßen war, dass sein Vater ihn ausgestoßen hatte. Seines Vaters Wille war stärker als Johns. Seine Macht war größer, weil er zu Gott gehörte. Jetzt empfand John keinen Hass mehr. Nichts. Nur eine bittere, fassungslose Verzweiflung. Alle Prophezeiungen bewahrheiteten sich. Die Erlösung war dahin. Die Verdammung war wirklich. »Dann ist der Tod auch wirklich«, sagte Johns Seele. »Und der Tod hat seine Sternstunde.« Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Dann sprach die hämische Stimme wieder. Aufstehen, John, steh auf, Junge, lass dich nicht unterkriegen, du hast alles, was dein Daddy auch hat. John versuchte zu lachen, er meinte zu lachen, merkte dann aber, dass sein Mund voll Salz, dass seine Ohren mit brennendem Wasser gefüllt waren. Was auch immer in seinem entrückten Körper geschah, er konnte es weder ändern noch aufhalten. Sein Brustkorb hob und senkte sich schwer. Sein Lachen stieg auf und blubberte vor seinem Mund wie Blut. Und sein Vater blickte auf ihn. Seines Vaters Augen blickten auf ihn herab und John fing an zu schreien. Seines Vaters Augen zogen ihn nackt aus und betrachteten, was sie sahen, mit Abscheu. Als er sich erneut schreiend im Staub wälzte und seines Vaters Augen zu entkommen versuchte, diesen Augen, diesem Gesicht, allen Gesichtern und dem fernen gelben Licht, entzog sich alles seinem Blickfeld, als wäre er blind geworden. Er ging wieder hinab. »Die Finsternis«, schrie seine Seele laut, »hat keinen Grund.« Er wusste nicht, wo er war. Überall herrschte Stille, bis auf ein beständiges, fernes, leises Beben unter ihm, das Prasseln vielleicht der Höllenfeuer, über denen er hing, oder das beharrliche, noch unbezwingbare Echo der stampfenden Schritte der Gläubigen. Er sehnte sich nach dem Berggipfel, auf dem die Sonne ihn bedecken würde wie Goldbrokat, seinen Kopf bedecken würde wie eine Feuerkrone, und in seinen Händen hielt er einen lebendigen Stab. Aber wo John lag, war kein Berg, hier kein Gewand, keine Krone. Und der lebendige Stab lag in anderen Händen.
»Ich werde die Sünde aus ihm herausprügeln, ich werde sie ihm ausprügeln!«
Ja, er hatte gesündigt und sein Vater suchte nach ihm. John gab keinen Laut von sich und regte sich nicht in der Hoffnung, sein Vater möge an ihm vorübergehen. Lass ihn in Ruhe, lass ihn zum Herrn beten. Ja, Mama, ich bemühe mich, den Herrn zu lieben.
Er ist irgendwohin weggelaufen, ich werde ihn finden. Ich werde sie ihm ausprügeln, die Sünde.
Ja, er hatte gesündigt. Eines Morgens, allein im schmutzigen Badezimmer, in dem schmutzgrauen, quadratischen Kabuff, das nach seinem Vater stank. Manchmal schrubbte er, über die gesprungene, schmuddelgraue Badewanne gebeugt, seinem Vater den Rücken und blickte wie der verfluchte Sohn Noahs auf die abscheuliche Blöße seines Vaters. Sie war verborgen wie die Sünde, schleimig wie die Schlange und schwer wie der lebendige Stab. In diesen Momenten hasste er seinen Vater und wünschte sich die Kraft, ihn niederzustrecken. Lag er deswegen hier heute Nacht, ausgeschlossen von jeder menschlichen und himmlischen Hilfe? War nicht die andere, sondern dies seine Todsünde, auf die Blöße seines Vaters geblickt und ihn in seinem Herzen verhöhnt und verflucht zu haben? Ach, Noahs Sohn war verflucht worden bis zur heutigen klagenden Generation. Er sei ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern. Da fragte die hämische Stimme, die sich vor nichts zu fürchten schien, nicht vor Abgrund noch Finsternis, verächtlich, ob er sich tatsächlich für verflucht halte. »Alle Nigger seien verflucht«, erinnerte ihn die hämische Stimme. »Alle Nigger stammten von diesem ungehorsamsten aller Söhne Noahs ab. Wie könne John dafür verflucht sein, in einer Badewanne etwas gesehen zu haben, was ein anderer Mann, wenn es diesen anderen Mann denn je gegeben hatte, vor 10.000 Jahren offen in einem Zelt gesehen hatte? Wurde ein Fluch über so viele Alter weitergetragen? Lebte er in der Zeit oder im Augenblick?« John hatte keine Antwort für diese Stimme, denn er befand sich im Augenblick und außerhalb der Zeit. Sein Vater erschien.
»Ich werde die Sünde aus ihm herausprügeln, ich werde sie ihm ausprügeln.«
Die Finsternis bebte und heulte, als die Schritte seines Vaters näher kamen. Schritte, die widerhallten wie jene Gottes im Garten Eden auf der Suche nach Adam und Eva, nachdem sie sich bedeckt hatten. Dann stand sein Vater über ihm und blickte herab. Da wusste John, dass ein Fluch stets erneuert wird, von Augenblick zu Augenblick, von Vater zu Sohn. Die Zeit war gleichgültig wie Schnee und Eis. Doch das Herz, irrer Wanderer in der treibenden Wüste, barg den Fluch ewig. »John«, sagte sein Vater, »komm mit.« Und sie gingen auf einer schnurgeraden Straße in einer engen, engen Gasse. Sie gingen seit vielen Tagen. Die Straße erstreckte sich vor ihnen, lang und still, immer weiter, weißer als Schnee. Niemand war auf der Straße und John hatte Angst. Die Häuser in dieser Straße, so nah, dass John sie zu beiden Seiten berühren konnte, waren schmal und stachen wie Speere in den Himmel. Und sie waren aus gehämmertem Gold und Silber. John wusste, dass diese Häuser nicht für ihn da waren. Heute nicht. Nein, auch nicht morgen. Dann sah er eine Frau, eine alte schwarze Frau, die gerade stille Straße hinaufkommen, über das bucklige Pflaster wanken. Sie war betrunken und schmutzig und sehr alt, und ihr Mund war größer als der Mund seiner Mutter oder sein eigener. Ihr Mund war schlaff und feucht, und John hatte noch nie einen so schwarzen Menschen gesehen. Sein Vater war erstaunt über ihren Anblick und außer sich vor Wut, aber John war froh. Er klatschte in die Hände und rief, »Sie! Sie ist hässlicher als Mama! Sie ist hässlicher als ich!« Und sein Vater sagte, »Du bist wohl mächtig stolz darauf, der Sohn des Teufels zu sein.« Aber John hörte nicht auf seinen Vater. Er sah der Frau nach. Da packte sein Vater ihn am Arm.
»Siehst du das? Das ist die Sünde! So was läuft des Teufels Sohn hinterher!«
»Und wessen Sohn bist du?« fragte John. Sein Vater ohrfeigte ihn. John lachte und wich zurück. »Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich bin nicht umsonst der Sohn des Teufels.« Sein Vater griff nach ihm, aber John war schneller. Rückwärts ging er durch die glänzende Straße, den Vater im Blick, seinen Vater, der mit wütend ausgestrecktem Arm auf ihn zukam. »Und ich hab dich gehört, die ganze Nacht. Ich weiß, was du im Dunkeln treibst, schwarzer Mann, wenn du glaubst, dass der Sohn des Teufels schläft. Ich hab dich röcheln hören, stöhnen und würgen, und ich seh dich reiten, auf und nieder, rein und raus. Ich bin nicht umsonst der Sohn des Teufels.« Die lauschenden Häuser, die immer höher strebten, neigten sich und schlossen den Himmel aus. John geriet ins Rutschen. Er hatte Tränen und Schweiß in den Augen. Noch immer rückwärts vor seinem Vater weichend, blickte er sich nach Rettung um, aber in dieser Straße gab es für ihn keine Rettung. »Und ich hasse dich, ich hasse dich. Ich pfeife auf deine goldene Krone. Ich pfeife auf dein langes, weißes Gewand. Ich hab dich gesehen unter deinem Gewand. Ich hab dich gesehen!« Dann war sein Vater bei ihm. Als er ihn packte, kam Gesang, kam Feuer. John lag in der engen Straße auf dem Rücken und sah zu seinem Vater hinauf in das lodernde Gesicht unter den lodernden Türmen.
»Ich werde sie aus dir rausprügeln, ich prügel sie raus.«
Sein Vater hob die Hand. Das Messer ging nieder. John rollte sich weg, die abschüssige weiße Straße hinunter und schrie, »Vater, Vater!« Das waren seine ersten Worte. Darauf herrschte Stille, und sein Vater war weg. Wieder spürte John die Gläubigen über sich, und er hatte Staub im Mund. Irgendwo war Gesang, weit weg, über ihm, langsamer, trauervoller Gesang. Er lag still da, unerträglich zerschlagen, Salz trocknete auf seinem Gesicht, und in ihm war nichts mehr. Keine Lust, keine Angst, keine Scham, keine Hoffnung. Und doch wusste er, dass dies alles wiederkommen würde. Die Finsternis war voll lauernder Dämonen, die nur darauf warteten, ihm erneut mit ihren Zähnen zu Leibe zu rücken. Then I looked in the grave and I wondered. Ah, hinab! Was suchte er dort ganz allein in der Finsternis? Immerhin wusste er jetzt, da die Häme ihn verlassen hatte, dass er etwas suchte, etwas, das in der Finsternis verborgen war, das gefunden werden musste. Er würde sterben, wenn es nicht gefunden wurde. Oder war schon tot und würde sich nie wieder mit den Lebenden verbinden. And the grave looked so sad and lonesome. In der Grabkammer, in der er jetzt umherirrte, er wusste, dass es das Grab war, so kalt und so still war es, und er ging durch eisigen Nebel, fand er seine Mutter und seinen Vater. Seine Mutter in purpurrot und seinen Vater in weiß. Sie sahen ihn nicht. Sie blickten nach hinten über die Schulter auf eine Wolke von Zeugen. Seine Tante Florence war da mit blitzenden Silber- und Goldringen an den Fingern und baumelnden Messingohrringen, und da war noch eine Frau, die Frau seines Vaters nahm er an, Deborah, die, wie er einmal geglaubt hatte, ihm so viel zu erzählen hätte. Als einzige in der ganzen Gesellschaft sah sie ihn an und bedeutete ihm, im Grab werde nicht geredet. Er war dort ein Fremder. Sie sahen ihn nicht vorübergehen, sie wussten nicht, wonach er suchte. Sie konnten ihm bei seiner Suche nicht helfen. Er wollte Elisha finden, der ihn vielleicht verstand, der ihm helfen würde, aber Elisha war nicht da. Roy war da. Auch Roy hätte ihm vielleicht geholfen, aber er war mit einem Messer erstochen worden und lag nun braun und stumm zu Füßen seines Vaters. Da stiegen in Johns Seele die Wasser der Verzweiflung an. Die Liebe ist stark wie der Tod. Tief wie das Grab. Aber die Liebe, die vielleicht wie eine gutmütige Monarchin die Bevölkerung des Nachbarreichs Tod hatte anschwellen lassen, war nicht selbst hinabgestiegen. Hier hatte sie keine Gefolgschaft. Hier gab es weder Rede noch Sprache und es gab keine Liebe. Niemanden, der sagte, du bist schön, John. Niemanden, der ihm, welche Sünde auch immer, vergab. Niemanden, der ihn heilte. Niemanden, der ihn erhob. Niemanden. Vater und Mutter blickten nach hinten, Roy lag in seinem Blut, Elisha war nicht da. Dann begann die Finsternis zu raunen, ein schreckliches Geräusch, und rauschte John in den Ohren. In diesem Raunen, das das Grab erfüllte wie 1000 Flügelschläge, erkannte er ein Geräusch, das er immer schon gehört hatte. Vor Angst und Schrecken fing er an zu weinen und zu stöhnen, und das Geräusch wurde verschluckt und doch verstärkt durch den Widerhall in der Finsternis. Dieses Geräusch begleitete John, so schien ihm jetzt, seit seinem ersten Atemzug. Überall hörte er es. In Gebeten und im Alltag, überall dort, wo die Gemeinde zusammenkam, und in den ungläubigen Straßen. Es steckte im Zorn seines Vaters und in der ruhigen Beharrlichkeit seiner Mutter und im leidenschaftlichen Spott seiner Tante. Heute Nachmittag war es so seltsam in Roys Stimme erklungen, und als Elisha Klavier gespielt hatte, war es auch da. Es steckte im Schlagen und Rasseln von Sister McCandless Tambourin, selbst im Tonfall ihrer Bezeugung, und verlieh diesem Zeugnis eine unvergleichliche, unanfechtbare Geltung. Ja, es begleitete ihn schon sein ganzes Leben, doch erst jetzt öffneten sich seine Ohren für das Geräusch, das aus der Finsternis kam, das nur aus der Finsternis kommen konnte und doch so unbeirrbar Zeugnis ablegte von der Herrlichkeit des Lichts. Und jetzt hörte er es, in seinem Stöhnen und, so fern aller Hilfe, in sich selbst, aufsteigend aus seinem aufgebrochenen, blutenden Herzen. Es war das Geräusch von Wut und Klage im Grab, Wut und Klage, entfesselt vor langer Zeit, doch nun gebunden in Ewigkeit, Wut, die keine Sprache hatte, Klage ohne Stimme, die jetzt dennoch zu Johns erstaunter Seele sprach, von endloser Wehmut, von bitterster Geduld und der längsten Nacht, von tiefsten Wassern, den stärksten Ketten, der grausamsten Peitsche, von erbärmlichster Demut, unentrinnbarstem Kerker, vom besudelten Liebeslager, von schändlicher Geburt und blutigstem, unaussprechlichstem, jähem Tod. Ja, die Finsternis summte von Mord, der Leiche im Wasser, der Leiche im Feuer, der Leiche auf dem Baum. John betrachtete die Heerscharen der Finsternis, eine nach der anderen, und seine Seele flüsterte, »Wer ist das? Wer sind sie?« und fragte sich, »Wo soll ich hin?« Es gab keine Antwort. Es gab keine Hilfe oder Heilung in dem Grab, keine Antwort in der Finsternis, keine Ansprache von der Gesellschaft. Sie blickten nach hinten, und auch John blickte nach hinten und sah keine Rettung. Ich, John, sah die Zukunft weit oben, mitten in der Luft. Waren die Peitsche, der Kerker und die Nacht für ihn? Und das Meer für ihn und das Grab für ihn. Ich, John, sah eine Zahl mitten in der Luft. Und er versuchte zu fliehen, aus der Finsternis, aus dieser Gesellschaft, ins Land der Lebenden, so hoch oben, so weit weg. Angst saß ihm im Nacken, eine tödlichere Angst, als er je gekannt hatte, während er sich im Finstern drehte und wälzte, während er stöhnte und strauchelte und durch die Finsternis kroch, ohne eine Hand zu finden, eine Stimme, eine Tür. Wer ist das? Wer sind sie? Sie waren die Verachteten und Ausgestoßenen, die Elenden und Bespuckten, der Abschaum der Erde, und er befand sich unter ihnen, und sie würden seine Seele schlucken. Die Hiebe, die sie erduldet hatten, würden seinen Rücken narben. Ihre Strafe wäre seine, ihr Los seins, auch ihre Demütigung, ihre Qual, ihre Ketten und ihr Kerker seins, ihr Tod der seine. Dreimal wurde ich mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Und ihr furchtbares Zeugnis wäre seins. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. Und ihre Trostlosigkeit wäre die seine. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und er fing an, nach Hilfe zu rufen, als er vor sich die Peitsche sah, das Feuer und das endlos tiefe Wasser, als er seinen Kopf für immer gebeugt sah, er, John, Niedrigster unter den Niedrigen. Und er suchte seine Mutter. Doch ihr Blick war gebannt von der dunklen Heerschar. Sie war beansprucht von dieser Heerschar. Und sein Vater half ihm nicht, sein Vater sah ihn nicht, und Roy war tot. Dann flüsterte er, ohne zu wissen, dass er flüsterte, »Ach, Herr, sei mir gnädig, sei mir gnädig!« Und zum ersten Mal auf dieser schrecklichen Reise sprach eine Stimme zu John, durch Wut und Klage, Feuer, Finsternis und Flut. »Ja«, sagte die Stimme, »geh durch, geh da durch.«
»Hol mich«, flüsterte John, »hol mich, ich komm nicht durch.«
»Geh da durch«, sagte die Stimme, »geh durch.« Dann herrschte Stille. Das Raunen verklang, nur das Beben unter ihm blieb, und er wusste, irgendwo war ein Licht. »Geh durch. Bitte ihn, dir durchzuhelfen.« Niemals würde er es durch diese Finsternis schaffen, durch dieses Feuer und diesen Zorn. Niemals kam er dadurch. Seine Kraft war aufgebraucht, und er konnte sich nicht bewegen. Er gehörte zur Finsternis. Die Finsternis, vor der er hatte fliehen wollen, hatte ihn geholt. Und wieder stöhnte er, weinte und reckte die Arme nach oben. »Ruf ihn an, ruf ihn an! Bitte ihn, dir durchzuhelfen!« Wieder stieg ihm Staub in die Nase, beißend wie der Qualm der Hölle. Und wieder wälzte er sich in der Finsternis und versuchte, sich an etwas zu erinnern, das er gehört hatte, etwas, das er gelesen hatte. »Jesus rettet!« Vor sich sah er das Feuer, rot und golden, das auf ihn wartete. Gelb, rot und golden brannte es in ewiger Nacht und wartete auf ihn. Er musste durch dieses Feuer in diese Nacht. »Jesus rettet! Ruf ihn an! Bitte ihn, dir durchzuhelfen!« Er konnte nicht rufen, seine Zunge wollte sich nicht lösen und sein Herz war stumm und voller Angst. Wie sollte er sich in der Finsternis bewegen, mit den 10.000 klaffenden Mäulern des Todes, die dort warteten? Bei der kleinsten Regung konnte das Tier zuschnappen. Ein Schritt in der Finsternis war ein Schritt in die wartenden Mäuler des Todes. Und doch, dachte er, musste er gehen, denn irgendwo war ein Licht und Leben, waren Freude und Gesang, irgendwo, irgendwo über ihm. Wieder stöhnte er. »O Herr, sei mir gnädig, Herr!« Ihm fiel erneut der Abendmahlsgottesdienst ein. Elisha knien zu Füßen seines Vaters. In dieser Erinnerung fand der Gottesdienst in einem großen hohen Raum statt, golden im Sonnenlicht. Eine Menschenmenge war in dem Raum, alle in langen weißen Gewändern, die Frauen mit Kopfbedeckung. Sie saßen an einem langen, nackten Holztisch. An diesem Tisch brachen sie flaches, ungesalzenes Brot, das der Leib des Herrn war, und tranken aus einem schweren Silberkelch den dunkelroten Wein seines Blutes. Dann sah er, dass sie barfuß waren, und ihre Füße waren vom selben Blut befleckt. Weinen erfüllte den Raum, als sie das Brot brachen und den Wein tranken. Sie erhoben sich und versammelten sich an einem großen Becken mit Wasser. Sie teilten sich auf in vier Gruppen und fingen an, einander, Frau zu Frau und Mann zu Mann, die Füße zu waschen. Doch das Blut ließ sich nicht abwaschen. Das viele Waschen färbte bloß das kristallklare Wasser rot, und jemand rief, »Warst du am Fluss?« Dann sah John den Fluss, und die Menge war dort. Etwas war mit ihnen geschehen. Ihre Gewänder waren zerlumpt und fleckig von ihrem Weg auf der Straße und fleckig von unheiligem Blut. Bei einigen bedeckten die Gewänder kaum ihre Nacktheit, und manche waren tatsächlich nackt. Wieder andere stolperten über die Steine am Flussufer, denn sie waren blind. Und manche krochen unter fürchterlichen Klagen, denn sie waren lahm, und einige zupften unaufhörlich an ihrem Fleisch, das faul war vor eitrigen Wunden. Alle strebten mit entsetzlicher Hartherzigkeit zum Fluss. Die Starken schlugen die Schwachen nieder, die Zerlumpten bespuckten die Nackten verfluchten die Blinden krochen über die Lahmen. Und jemand schrie, »Sünder, liebst du meinen Herrn?« Dann sah John den Herrn, nur einen Augenblick, und die Finsternis war nur einen Augenblick von einem unerträglichen Licht erfüllt. Im nächsten Augenblick war er frei. Tränen sprudelten wie aus einem Quell, sein Herz barst wie eine Wasserquelle. Er rief, »Gelobter Jesus! Ach Herr, Jesus, hilf mir hindurch!« An Tränen war es, ja, ein wahrer Quell, der aus nie zuvor geloteten Tiefen sprudelte, aus Tiefen, die John niemals in sich vermutet hätte. Er wollte aufstehen, singen, an dem fabelhaften Morgen singen, dem Morgen seines neuen Lebens. Ach, wie die Tränen flossen, wie sie seine Seele segneten, während er spürte, wie er aus der Finsternis, aus dem Feuer und der Todesangst aufstieg, den Gläubigen entgegen. »Ja«, rief Elishas Stimme. »Gelobt sei unser Gott in Ewigkeit!« Zärtlichkeit durchströmte John, als er diese Stimme hörte und den Gesang. Sie sangen für ihn. Denn seine treibende Seele ankerte in der Liebe zu Gott, im Fels, der ewig hielt. Licht und Finsternis hatten sich geküsst und waren jetzt auf ewig in Johns Seele vermählt. Ich, John, sah eine Stadt mitten in der Luft, die dort oben wartete, wartete, wartete. Er schlug die Augen auf und sah den Morgen, sah, dass sie im Licht dieses Morgens für ihn frohlockten. Das Beben in seiner Finsternis war das Echo ihrer freudig stampfenden Füße gewesen, dieser ewig blutbefleckten, in vielen Flüssen gewaschenen Füße. Sie wandelten ewig auf der blutigen Straße ohne bleibende Stadt, doch immer auf der Suche, nach einer zeitlosen, nicht mit Händen errichteten, nach einer ewigen Stadt im Himmel. Keine Macht konnte dieses Heer aufhalten, keine Wasser die Menge zerstreuen, kein Feuer sie verschlingen. Eines Tages würden sie die Erde zwingen, sich nach oben zu erbrechen und die wartenden Toten freizugeben. Sie sangen, wo die Finsternis sich sammelte, wo der Löwe wartete, wo das Feuer heulte und das Blut strömte, »My soul, don't you be uneasy«. Sie wanderten ewig durchs Tal, schlugen ewig den Fels und das Wasser sprudelte fortwährend in der immerwährenden Wüste. Sie schrien ewig zum Herrn und erhoben ihre Augen, waren auf alle Zeit niedergeworfen und für immer durch ihn erhöht. Nein, das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Und ja, des Löwenmaul war gebändigt. Die Schlange beherrschte sie nicht. Das Grab war nicht ihre Ruhestätte, die Erde nicht ihr Zuhause. Hiob war ihr Zeuge und Abraham ihr Vater. Moses litt mit ihnen aus freien Stücken, statt in der vergänglichen Sünde zu schwelgen. Schadrach, Meschach und Abednego waren vor ihnen ins Feuer gegangen. Ihr Leid war von David besungen worden und Jeremia hatte um sie geweint. Ezekiel hatte ihnen geweissagt, diesen verstreuten Gebeinen, diesen Erschlagenen. Und da die Zeit erfüllt war, kam der Prophet Johannes aus der Wüste und rief, »Die Verheißung gelte ihnen!« Eine wahre Wolke von Zeugen umgab sie. Judas, der den Herrn verraten hatte, Thomas, der ihn angezweifelt hatte, Petrus, der vor dem Krähen eines Hahns erzittert war, der gesteinigte Stephanus, der gefangene Paulus, der Blinde, der auf der staubigen Straße schrie und der Tote, der aus seinem Grab aufstand. Und sie sahen auf zu Jesus, den Anfänger und Vollender ihres Glaubens, der mit Geduld in den Kampf lief, der ihnen bestimmt war. Sie ertrugen das Kreuz und sie verachteten die Schande und sie warteten darauf, sich ihm eines Tages in Herrlichkeit anzuschließen zur Rechten des Vaters. »My soul, don't you be uneasy. Jesus is going to make up my dying bed.« steh auf, Brother Johnny, und künde von der Rettung des Herrn.« Das war Elisha. Lächelnd beugte er sich über John. Hinter ihm standen die Gläubigen, Praying Mother Washington, Sister McCandless, Sister Price. Dahinter sah er seine Mutter und seine Tante. Sein Vater war seinem Blick verborgen. »Amen«, rief Sister McCandless. »Steh auf und lobe den Herrn!« Er wollte etwas sagen, konnte aber nicht, vor lauter Freude an diesem Morgen. Er lächelte zu Elisha hinauf und die Tränen liefen ihm übers Gesicht. Sister McCandless hob an zu singen. »Lord, I ain't no stranger now.« »Aufstehen, Johnny«, sagte Elisha wieder. »Bist du gerettet, Junge?« »Ja«, sagte John, »ja.« Und die Worte kamen ihm, so schien es, von allein, mit der neuen Stimme, die Gott ihm gegeben hatte. Elisha streckte die Hand aus, John ergriff sie und stand, so plötzlich und so erstaunlich und so wundersam, wieder auf den Beinen. »Lord, I ain't no stranger now!« Ja, die Nacht war vorüber, die Mächte der Finsternis waren zurückgeschlagen. Er bewegte sich inmitten der Gläubigen, er, John, der heimgekommen und jetzt einer der ihren war. Er weinte und fand noch keine Worte für seine große Freude, wusste auch kaum, wie er sich bewegte, denn seine Hände waren neu und seine Füße waren neu und er bewegte sich in neuer, lichter Himmelsluft. Praying Mother Washington nahm ihn in den Arm und küsste ihn, und ihre Tränen, seine und die der alten schwarzen Frau, vermischten sich. »Gott segne dich, mein Sohn, weiter so, Junge, und nicht nachlassen.« Lord, I've been introduced to the Father and the Son, and I ain't no stranger now. Doch mitten unter ihnen, während Hände sich berührten, Tränen liefen und die Musik anschwoll, als schreite er durch einen Festsaal voll prächtiger Gesellschaft, klopfte etwas in seinem lauschenden, staunenden, zarten, neugeborenen Herzen. Eine Erinnerung an die Schrecken der Nacht, die noch nicht vorüber waren, wie sein Herz zu sagen schien, sondern jetzt in dieser Gesellschaft überhaupt erst anfingen. Und während sein Herz noch sprach, stand er auf einmal vor seiner Mutter. Ihr Gesicht war tränenüberströmt und eine ganze Weile sahen sie sich nur schweigend an. Erneut versuchte er, das Geheimnis hinter ihrem Gesicht zu ergründen, das noch nie so strahlend und so gequält war vor Liebe und zugleich noch nie so weit weg von ihm, so vollkommen verbunden mit einem Leben jenseits von seinem. Er wollte sie trösten, aber die Nacht hatte ihm keine Sprache gegeben, keine Hellsicht, keine Macht, in ein anderes Herz zu blicken. Er wusste nur, und als er jetzt seine Mutter ansah, wusste er, das würde er nie aussprechen können, dass das Herz ein beängstigender Ort war. Sie küsste ihn und sagte, »Ich bin so stolz auf dich, Johnny. Halt fest an deinem Glauben. Ich bete für dich, bis der Herr mich zu sich nimmt.« Dann stand er vor seinem Vater. In dem Moment, da er sich zwang, aufzublicken und seinem Vater ins Gesicht zu sehen, spürte er eine Anspannung, Panik, blindes Aufbegehren und die Hoffnung auf Frieden. Noch immer unter Tränen, noch immer lächelnd, sagte er, »Gelobt sei der Herr!« »Gelobt sei der Herr«, antwortete sein Vater. Er machte keine Anstalten, ihn anzufassen, küsste ihn nicht, lächelte nicht. Schweigend standen sie sich gegenüber, während die Gemeinde frohlockte, und John rang um das machtvolle, das lebendige Wort, das die große Kluft zwischen ihm und seinem Vater überwinden würde. Aber es kam nicht, das lebendige Wort. In der Stille starb etwas in John, und etwas erwachte zum Leben. Ihm fiel ein, dass er Zeugnis ablegen musste. Seine Zunge allein konnte von den Wundern berichten, die er gesehen hatte. Und auf einmal erinnerte er sich an den Text einer Predigt, die er irgendwann einmal von seinem Vater gehört hatte. Er machte den Mund auf und spürte, während er seinen Vater ansah, hinter sich die Finsternis brüllen und unter seinen Füßen die Erde erzittern. Dennoch legte er seinem Vater gegenüber das übliche Zeugnis ab. »Ich bin gerettet«, sagte er, »und ich weiß, dass ich gerettet bin.« Als sein Vater nicht antwortete, wiederholte er dessen Worte. »Mein Zeuge ist im Himmel, und der mich kennt, ist in der Höhe.« »So spricht dein Mund«, sagte da sein Vater. »Ich will sehen, wie du danach lebst. Keine leeren Worte.« »Ich werde Gott bitten«, sagte John, und seine Stimme zitterte, ob vor Freude oder Schmerz konnte er nicht sagen, »dass er mich hält und mich stark macht, dass ich mich stellen kann, mich gegen den Feind stellen und gegen alles und jeden, der meine Seele zerstören will.« Erneut kamen die Tränen, und wie eine Wand schoben sie sich zwischen ihn und seinen Vater. Seine Tante Florence trat hinzu und nahm ihn in den Arm. Ihre Augen waren trocken und ihr Gesicht war alt im strengen Morgenlicht, aber ihre Stimme war sanfter, als er sie jemals zuvor gehört hatte. »Kämpf den guten Kampf«, sagte sie, »hörst du? Nicht nachlassen und keine Angst. Ich weiß, der Herr hält seine Hand über dich.« »Ja«, sagte er weinend, »ja, ich werde dem Herrn dienen.« »Amen«, rief Elisha, »gelobt sei Gott, unser Herr.« Die schmutzigen Straßen sirrten im frühen Morgenlicht, als sie aus der Kirche traten. Alle waren da, bis auf Ella May, die sich zurückgezogen hatte, als John noch auf dem Boden lag. Sie habe eine schwere Erkältung, sagte Praying Mother Washington, und brauche Ruhe. In drei Gruppen gingen sie die lange, graue, stille Avenue hinunter. Praying Mother Washington mit Elizabeth, Sister McCandless und Sister Price, vor ihnen Gabriel und Florence. Elisha und John voraus. »Der Herr ist voller Wunder, wisst ihr?« sagte Mother Washington. »Die ganze Woche lang beschwert er meine Seele, dass ich gebetet und geweint habe vor ihm, die ganze Woche. Ich bin einfach nicht zur Ruhe gekommen. Jetzt weiß ich, dass er mich damit aufgefordert hat, für die Seele von diesem Jungen zu beten.« »Amen«, sagte Sister Price. Der Herr will diese Kirche wohl zum Beben bringen. Wisst ihr noch, Freitagabend, wie er da durch Sister McCandless gesprochen hat, dass wir beten sollen und dass er große Wunder wirken wird mitten unter uns? Er hat uns bewegt. Halleluja! Er hat uns alle aufgewühlt. Ich sage euch, sagte Sister McCandless, man braucht dem Herrn nur zu lauschen und jedes Mal führt er uns. Jedes Mal bewegt er uns. Mir erzählt keiner, mein Gott ist nicht gegenwärtig. Und seht ihr, wie der Herr durch den jungen Elisha wirkt? Sagte Praying Mother Washington mit einem beseelten Lächeln. Da hat der Junge auf dem Boden doch direkt in Zungen geredet wie ein Prophet. Amen! Gerade bevor Johnny vor dem Herrn niedergeht und schreit und weint. Da hat doch der Herr ihm durch Elisha gesagt, es ist Zeit, Junge, komm nach Hause. Tja, er ist wirklich voller Wunder, sagte Sister Price. Und Johnny hat jetzt zwei Brüder.